Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
Mit Isabel Reifenrath. Hallo.
Sie missachten unseren Staat. Sie sind häufig auch eine sehr konkrete Gefahr.
Die Vereinigung hat sich zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland zu beseitigen.
Gleichzeitig kämpft man aber auch mit einer leider immer noch verbreiteten Vorstellung, dass es sich bei Reichsbürgern um verirrte Spinner handeln würde.
Es gibt Überschneidungen mit Rechtsextremisten.
Das Problem scheint doch in der Mitte dieser Gesellschaft zu sitzen.
Wir haben einfach immense Fehler gemacht.
Also an dieser Stelle hilft nichts als die Härte des Rechtsstaats.
Wenn wir das Böse bekämpfen wollen, müssen wir es erst begreifen. Und ich sehe viele gute Absichten und sehr wenig Menschen, die wirklich was begreifen.
Sie sind keine harmlosen Spinner. Nach einem Jahr vor Gericht wissen wir, Reichsbürger können extrem gefährlich sein. Sie sind teilweise gut vernetzt, bewaffnet und hegen Umsturzfantasien. Die Bundesrepublik Deutschland erkennen sie nicht an und glauben stattdessen, das Deutsche Reich bestehe fort. Ihre Ideen sind ein Mix aus antisemitischen und rechtsextremistischen Verschwörungstheorien. In Frankfurt am Main, Stuttgart und München stehen 26 Angeklagte vor Gericht. Darunter Heinrich der 13., Prinz Reuß und die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie die Vorbereitung eines Hochverrats vorgeworfen. Nach einem Jahr Reichsbürgerprozess fragen wir, wie groß ist die Verschwörung gegen den Staat? Und was bringt der Gesellschaft dieser Mammutprozess? Herzlich willkommen zu dieser Tagsendung. Es ist von einem Mammutprozess die Rede, weil es 26 Angeklagte sind. Am Anfang waren es 27, aber ein Angeklagter ist bereits verstorben und weil ein Gericht alleine diesen Prozess gar nicht hätte bewältigen können. Deswegen wurde er auf drei Gerichte aufgeteilt. Am Frankfurter Oberlandesgericht müssen sich der 73-jährige Immobilienkaufmann Heinrich Prinz Reuß und 8 weitere Angeklagte verantworten. Reuß soll die Terrorgruppe angeführt haben. Unser HR-Reporter Wolfgang Hetfleisch berichtet uns, warum der Prozess nur langsam vorankommt.
Genau ein Jahr ist es nun her, da berichtete die Tagesschau im Vorabendprogramm.
In Frankfurt am Main hat ein zweiter Prozess gegen die Reichsbürgergruppe um Heinrich Prinz Reuß begonnen.
Ein Prozess in Stuttgart lief schon, ein weiterer folgte bald in München. In beiden Verfahren sitzen weitere mutmaßliche Mitglieder der Reuß-Gruppe auf der Anklagebank. In Frankfurt aber, in einer eigens dafür errichteten Leichtbauhalle im Stadtteil Sossenheim, müssen sich die verantworten, die laut Anklage in der Gruppe das Sagen hatten. Im Dezember 2022 waren Prinz Reuß und viele andere Beschuldigte festgenommen worden. Dazu der damalige Generalbundesanwalt Peter Frank.
Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Grundordnung unter Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen.
Das will die Anklage 8 Beschuldigten im Frankfurter Verfahren nachweisen. Einer Angeklagten wird nur Beihilfe vorgeworfen. Seit einem Jahr müht sich der 8. Strafsenat des Oberlandesgerichts nun um Aufklärung. Man befinde sich auf rechtlich schwierigem Terrain, sagt der Verteidiger von Prinz Reuß, Roman von Alvensleben. Die Angeklagten hätten ja
nicht mal eine Wand beschmiert oder eine Fensterscheibe eingeschmissen. Also geht es hier um Gesinnungen. Und Gesinnungen müssen aufgeklärt werden. Und die Gesinnung muss in ein Gefährdungspotenzial gesetzt werden und in eine gewisse Konkretheit.
Über die Gesinnung der Angeklagten in Frankfurt ließ sich im ersten Prozessjahr eine Menge erfahren. Die Beschuldigten mögen harmlos erscheinen, doch Zeugen, Mails und Chatprotokolle zeigen, sie alle hofften inständig, dass der deutsche Staat untergehen möge. Die Angeklagten Johanna F. und Max E. glaubten an unterirdische Folteranlagen, in denen Kindern ein Elixier zur Verjüngung abgezapft wird. Auch Reuß-Anwalt von Alvensleben hat Mühe, sich auf sowas einen Reim zu machen.
Das sind natürlich irgendwie bizarre Äußerungen, die wir haben und Motivationslagen, die es gibt. Haben wir vielleicht viele einzelne Interessen, die sich zusammengewürfelt haben? Welche Rolle spielt Corona? Welche Rolle spielen auch Lebenswirklichkeiten?
Was auch immer die Angeklagten zueinander geführt hat, an Erzählungen wie der von der mächtigen Elite, die Kinder foltert, störte sich in dieser Gruppe niemand. Die Gruselgeschichte stammt vom US-Verschwörungskult QAnon und bedient sich der uralten antisemitischen Ritualmordlegende. Die 9 Angeklagten müssen sich in Frankfurt-Sossenheim aber nicht für seltsame Überzeugungen rechtfertigen. Im Fokus steht die Frage, wie weit wollten sie für ihre Ziele gehen? Kai Lohse, Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof.
Es ist ja in der Anklageverlesung einiges dargestellt worden an Planungen, an Waffenbeschaffungen, an Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen, Schießtraining.
Diese Punkte spielten im Prozess bislang keine große Rolle. Oft geht es um eher unscheinbare Details. Zuletzt stand allerdings der Vorwurf im Mittelpunkt, die Gruppe habe einen bewaffneten Angriff auf den Bundestag geplant. Dazu wurden Zeugen vernommen und Fotos gesichtet. Die Bilder stammen von 2 Touren durch den Reichstag und die angrenzenden Gebäude. Die Angeklagte Birgit Malsack-Winkemann, damals noch Bundestagsabgeordnete der AfD, führte im Sommer 2021 2 ihrer Frankfurter Mitangeklagten durch die Herzkammer der deutschen Demokratie. In rein touristischer Absicht, wie Malsack-Winkemann im Prozess immer wieder betont hat.
Unser Reporter Wolfgang Hetflasch hat über den Reichsbürgerprozess in Frankfurt berichtet. Seit einem Jahr finden hier in Frankfurt jede Woche 2 Sitzungstage statt. Unsere Gerichtsreporter versuchen, an so vielen wie möglich dabei zu sein. Einer von ihnen ist Daniel Majic. Er ist jetzt bei mir. Bisher verläuft der Prozess in Frankfurt eher schleppend. Warum ist es denn so schwierig, den Angeklagten was nachzuweisen?
Naja, also wir haben es ja schon gehört, es sind allein hier in Frankfurt 9 Angeklagte. Und für jeden dieser Angeklagten muss man jetzt nachweisen, wann hat er was gewusst, an welchen Tatvorbereitungen war er beteiligt. Also dass es sich in die Länge ziehen würde, war schon im Vornherein klar. Jetzt kommt speziell hinzu, dass in diesem Prozess die Angeklagten auch noch jeder mindestens 3 Verteidiger hat. Und das bedeutet, zu jedem Beweisstück, das eingeführt wird, zu jedem Zeugen, haben die das Fragerecht. Zu Recht natürlich. Und das heißt, da wollen sich dann jedes Mal 20 Leute dazu äußern, eine Erklärung abgeben, Zeugen befragen. Das zieht sich. Und dann kommen noch so Feinheiten des deutschen Strafprozessrechts hinzu, wie dass man einfach wirklich alles, jedes Dokument in dieser Hauptverhandlung quasi einführen muss.
Es ist auch ziemlich bemerkenswert, wie viele Dokumente es gibt, ne?
Ja, 400.000 Seiten umfassen die Ermittlungsergebnisse und es werden ja immer mehr, denn die Ermittlungen in diesem Komplex gehen auch immer weiter.
Bei einem Zeugen handelt es sich um einen verurteilten Betrüger und jetzt ist während des Prozesses auch nochmal rausgekommen, dass er falsche Angaben gemacht hat zu seinem beruflichen Werdegang. Was ist denn dann seine Aussage überhaupt noch wert?
Ja, das kann man sich fragen. Also das Problem ist ja nicht nur, dass er Betrüger ist. Das war ein Mithäftling eines der Angeklagten, der sich in dessen Vertrauen geschlichen hat, kann man sagen. Und dem diese Angeklagte halt bestätigt haben soll, dass alle inklusive Heinrich XIII. Prinz Reuß wussten, was geplant ist und dass es blutig zugehen sollte, etc. Das Problem mit dem Mann ist jetzt nicht, dass er ein verurteilter Betrüger ist, sondern dass er auch in 3 anderen Fällen schon Mithäftlinge ausgehorcht hat und die Ergebnisse weitergegeben hat. Und dass er eben halt zum Lügen neigt. Er musste dann irgendwie am 5. Tag seiner Vernahme zugeben, dass er in den vorherigen Aussagen zu seinem Lebenslauf gelogen hat. Da stellt sich die Frage, ist der Mann glaubwürdig? Aber man muss dazu sagen, dieser Mann hat die Polizei unter anderem auch zu einer Feindesliste geführt, die auf einem USB-Stick gespeichert war, bei eben diesem Angeklagten, Hans-Joachim H., und die wurde genau da gefunden, wo er es gesagt hat, also der Zeuge. Das heißt, das Gericht wird am Ende wahrscheinlich entscheiden, dass Teile der Aussage doch glaubwürdig sind, aber welche, das können wir jetzt nicht absehen.
Die ehemalige AfD-Politikerin Birgit Malsack-Winkemann durfte 6 Prozesstage lang aussagen. Muss man ihr so lange eine Bühne bieten?
Naja, als Gericht muss man ja den Angeklagten hören und der Angeklagte entscheidet grundsätzlich selbst, wie lange er redet und was er sagt. Bei Birgit Malsack-Winkemann kann ich als Beobachter sagen, haben sich am Ende alle gewünscht, dass das Gericht etwas energischer eingreift, weil die Frau hat sich einfach dutzendfach wiederholt und dutzendfach dasselbe gesagt und sich dabei in zahlreiche Widersprüche verwickelt. Da sitzt man draußen als Beobachter und fragt sich auch, was machen eigentlich die Anwälte, warum lassen sie die so aussagen und sie sich ja so ständig selbst widersprechen.
Sie belastet sich erneut.
Ja, also sie widerspricht sich selbst und macht sich dadurch selbst unglaubwürdig, also ihr Dementi. Muss man sich das anhören? Ich fürchte, als Gericht muss man das, aber man hätte das durchaus beschleunigen können.
Teilweise werden da ja sehr ernste Verschwörungstheorien erklärt, dass es eine technisch überlegene Allianz gäbe, die Trump-Regierung, Putin und andere Staaten, die Deutschland umstürzen wollten. Und dann heißt es, die Reuss-Gruppe wollte da nur helfen. Wie ist das denn für dich als Gerichtsreporter? Du musst dir das alles anhören. Macht das was mit dir?
Ach ja, es macht ein bisschen was in mir, dass ich mir schon Gedanken darüber mache. Wir haben es ja hier mit Leuten grundsätzlich zu tun, die, muss man ja sagen, die alles andere als ungebildet sind. Ja, einige von den Menschen, das sind Angehörige der gesellschaftlichen Elite und die haben für sich irgendwann in ihrem Kopf entschieden, dass sie an eine Verschwörungstheorie glauben. in der die Elite in diesem Staat sozusagen Kinder missbraucht und abgesetzt gehört. Und irgendwie reflektieren die nicht, dass sie selbst Teil dieser Elite waren über Jahrzehnte. Also da frage ich mich, was geht da in denen vor und wie kann das eigentlich sein? Und eine entscheidende Rolle, das zeigt sich, ist, woher sie ihre Informationen haben. Also Telegram, YouTube-Videos. Und dass das auch noch so unreflektiert dann alles übernommen wird, was man da geliefert kriegt an Informationen in Klammern, das macht mir Sorgen.
Glaubst du, dass diese Leute während dieses Prozesses darüber nachdenken und vielleicht auch wieder zurückzuholen sind?
Naja, sie sind ja teilweise auch schon im fortgeschrittenen Alter. Ich weiß nicht, also ich weiß, dass zum Beispiel in München eine Angeklagte viele Sachen bestätigt hat und sich reuig zeigt. Hier ist davon erstmal noch nichts zu merken, aber da der Prozess ja noch eine ganze Weile gehen wird, möchte ich es auch nicht ausschließen.
Wie schwierig ist es denn, in einem angemessenen Ton über diesen Prozess zu berichten? Hat sich deine Haltung im letzten Jahr irgendwann verändert?
Naja, also manche Sachen, die da geäußert werden, laden zu Polemik ein. Und ich möchte jetzt auch, wenn ich selbstkritisch bin, sage ich auch, manchmal konnte ich da nicht widerstehen, auch ein bisschen polemisch zu schreiben. Aber im Grunde muss man einfach sagen, wir sind Gerichtsreporter, wir schreiben auf, was da passiert, fassen es zusammen, damit die Öffentlichkeit sich davon einfach einen Eindruck machen kann. Und es ist wichtig, dass sie an diesem Prozess dranbleibt, denn mein Eindruck ist, dass der schon allmählich in Vergessenheit gerät.
Dass das Interesse daran nachlässt in der Gesellschaft?
Leider Gottes ja.
Ihr habt eine Gesprächsreihe zu ein Jahr Reichsbürgerprozess produziert, wird auf hr Info laufen und auch in der ARD Audiothek dann zu finden sein. Was macht ihr da?
Ja, da machen wir das, was viel zu selten passiert in der aktuellen Berichterstattung. Wir haben uns aus allen drei Städten, Stuttgart, München, Frankfurt, zusammengeschaltet und ja, unsere Prozessbeobachtenden, darunter ich, sprechen über den Stand der Dinge und wir beschäftigen uns auch damit, ja, mit der Rezeption dieses Falls. Unter anderem widmen wir einen Teil einer Folge dem Thema Verharmlosung, weil diese Leute, die da angeklagt sind, es wird ja gerne von Rollator-Putsch oder Rentnergängen gesprochen. Und mal ganz davon abgesehen, dass nicht alle Menschen da im fortgeschrittenen Alter sind, die daran beteiligt waren, ist das alles andere als harmlos, was da verhandelt wird.
Bei der Produktion und mit dem Austausch mit den Kollegen, gab es irgendwas Überraschendes für dich?
Naja, im Detail bin ich ja in den anderen Prozessen nicht dabei und dann bin ich auch schon teilweise entsetzt gewesen, was da gesagt wurde. In den anderen Prozessen ist, glaube ich, deutlicher geworden als hier in Frankfurt, wie gefährlich diese Menschen und die Pläne dieser Menschen waren.
Zuletzt würde ich noch gerne deine Einschätzung hören. Es sieht ja so aus, als ob das Verfahren noch sehr, sehr lange dauern wird. Experten sprechen noch von mehreren Jahren. Es sind bereits Verhandlungstage bis Anfang 2026 festgesetzt und man weiß schon, das wird nicht reichen. Was sagt denn so dein Bauchgefühl? Wird es am Ende eine Verurteilung geben oder ist ein Freispruch Stand jetzt wahrscheinlicher?
Ja, da gibt es ja ein bisschen neuere Entwicklung. Die Kolleginnen und Kollegen vom Fernsehen und Hörfunk haben ja mit einem der Anwälte gesprochen, mit Roman von Alvensleben, den wir gerade auch im Beitrag gehört haben. Und der hat jetzt in Aussicht gestellt, dass es möglicherweise einen Deal geben könnte. So ein Deal setzt allerdings eine geständige Einlassung seines Mandanten voraus. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das kommt. Wenn das nicht kommt, wenn es diesen Deal nicht gibt, dann sage ich ja, klar wird es irgendwann ein Urteil geben, aber Gott weiß wann.
Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Unser HR-Gerichtsreporter Daniel Majic war das. Um zu zeigen, wie Journalisten und Journalistinnen früher mit den Reichsbürgern umgegangen sind, hat sich unser Archiv nochmal in die Zeitungen der letzten 13 Jahre gewühlt. Und unser Autor Thorsten Schweinhardt hat ein paar Leseproben zusammengestellt. Diese hier ist aus dem Jahr 2012.
Reichsdeutsche Spinner, titelte die Frankfurter Rundschau im Dezember 2012. Im Artikel heißt es, in Sachsen machten Leute Ärger, die glauben, es gebe die Bundesrepublik überhaupt nicht. Die Reichsbürger seien eine sonderbare Bewegung. Ihrer Meinung nach regiere Angela Merkel gar nicht und die deutschen Gesetze seien ebenso ungültig wie jeder Personalausweis oder Führerschein. Der Verfassungsschutz von Niedersachsen rechne die Reichsbürger dem rechtsextremen Spektrum zu, halte sie aber für Sektierer und für weniger bedeutend als etwa die Nazi-Kameradschaften. Eine Brandenburger Reichsbürgergruppe namens Fürstentum Germania bezeichnet der dortige Verfassungsschutz als ein Häuflein von esoterisch und zugleich antisemitisch angehauchten Verschwörungstheoretikern.
Sind es nur ein paar wenige Irre, die die Bundesrepublik Deutschland stürzen wollten? Oder gibt es viel mehr von ihnen, als wir glauben wollen? Unsere HR-Reporterin Jutta Nieswand beleuchtet für uns die Reichsbürgerszene in Hessen.
In Hessen gibt es aktive Reichsbürger, die zu einem erheblichen Teil eine große Gefahr darstellen, so der hessische Innenminister Roman Poseck in Wiesbaden.
Sie missachten unseren Staat, sie erkennen ihn nicht an, sie sind häufig auch eine sehr konkrete Gefahr für Polizei, für Gerichtsvollzieher, weil sie nicht selten auch da aggressiv auftreten. Wir gehen auch davon aus, dass diese Szene eher zunimmt. Natürlich gibt es auch Querverbindungen in Verschwörungsideologien hinein, es gibt auch Verbindungen in das rechtsextreme politische Spektrum.
Vor einem Jahr hat er die Szene der Reichsbürger in Hessen auf gut 1000 Menschen geschätzt. Neue aktuelle Zahlen werden erst wieder im Juli mit dem Verfassungsschutzbericht veröffentlicht. Allerdings sagt Oliver Gottwald, der die Reichsbürgerszene seit fast 20 Jahren beobachtet, die genaue Zahl sei schwer zu ermitteln.
Die Szene ist sehr heterogen, das heißt, es ist schwierig zu erfassen, die Grenze zu ziehen. Wo habe ich es mit einem Corona-Leugner zu tun, ein Anhänger von QAnon, und ab wann zählt der als Reichsbürger? Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass logischerweise die Verfassungsschutzbehörden nur die erfassen können, die irgendwo auffällig geworden sind. Das heißt, wir haben eine hohe Dunkelziffer, und wenn ich realistische Zahlen haben will, muss ich eigentlich an alle offiziellen Zahlen mindestens eine Null dranhängen, dann bin ich im realistischen Bereich.
Zu den Hochburgen der Reichsbürger in Hessen zählt Oliver Gottwald den Main-Kinzig-Kreis, die Wetterau, die Bergstraße, den Vogelsberger Raum und den Lahn-Dill-Kreis. Überall da, wo eher rechts gewählt wird. Und er hält die Reichsbürger auch in mehrererlei Hinsicht für gefährlich.
Erstmal sind sie Feinde dieses Staates und Feinde der Demokratie, Feinde dieser Verfassung. Sie verbreiten Verschwörungserzählungen, die im Kern rechtsextrem, antisemitisch, gebiets- und geschichtsrevisionistisch sind. Und dazu kommt, dass viele sich als Freiheits- und Widerstandskämpfer sehen. Also sie glauben daran, dass das Deutsche Reich mittels des Konstruktes BRD unterdrückt wird und das deutsche Volk geknechtet wird durch eine obskure Verschwörergruppe.
Nicht umsonst greifen diese Reichsbürger dann auch zu Waffen, wie auch die um den Frankfurter Unternehmer Prinz Royce, Hessens Innenminister Roman Poseck.
Das ist sicherlich auch die Spitze des Eisberges, die ein Bild davon bietet, wozu Reichsbürger im Extremfall auch fähig sind. Und es hat leider auch von Reichsbürgern schon tödliche Attacken auf Polizisten, auf andere Amtsträger gegeben. Also an dieser Stelle hilft nichts als die Härte des Rechtsstaats.
Sein Ziel: Reichsbürger dürften generell keine Waffen in Händen halten, denn Waffen würden immer die Gefahr einer Eskalation bieten. Im letzten Jahr sind laut aktueller Statistik 35 Reichsbürger in Hessen entwaffnet worden. Allerdings sagt er auch:
Als erstes setze ich natürlich darauf, dass wir auch über die Gesellschaft eine Trendumkehr hinbekommen, dass wir um Vertrauen in unser System werben, dass wir auch über Bildung erreichen, dass die Menschen nicht abdriften, was ja bei Reichsbürgern der Fall ist. Aber natürlich auch die Sicherheitsbehörden sind gefragt. Wir haben gute und starke Sicherheitsbehörden in Hessen, die wir auch personell immer weiter ausgebaut haben.
Die Reichsbürgerszene sei ein wichtiges Thema für den Verfassungsschutz, und auch die Polizei habe hier eine zentrale Aufgabe.
Vertrauen in das System haben die Reichsbürger nicht. Sie wollen den Umsturz. Wie gefährlich sind sie für unsere Gesellschaft, unser politisches System? Das frage ich jetzt Jan Rathje. Er ist Politikwissenschaftler vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die Informationen zu Antisemitismus, Verschwörungsideologien und Rechtsextremismus sammelt. Sie berät Medien, Zivilgesellschaft und Politik. Herr Rathje, was die Angeklagten und die Mitglieder der Reichsbürgerszene alle eint, die sind da ganz unterschiedlich, aber das eint sie, ist die Ablehnung der Bundesrepublik Deutschland. Haben Sie alle die gleichen Gründe dafür?
Also mit Blick auf die mutmaßliche Gruppe Reuß lässt sich feststellen, dass die ihr zugehörigen oder zugezählten Individuen sich alle zumindest auf den sogenannten Querdenken-Protesten kennengelernt haben, also in den auf den Protesten, die sich gegen die Regierungsmaßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie gebildet haben. Und ich denke, das ist ein erstes einigendes Moment, die Ablehnung des Bestehenden und die Suche nach einem dagegen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir es mit Individuen zu tun haben, die schon im Vorfeld auch beispielsweise wie Heinrich der 13. Prinz Reuß auffällig geworden sind, weil sie eben eine Reichsbürgerideologie nach außen getragen haben und es ja auch Bemühungen gegeben haben soll, diese unterschiedlichen Vorstellungen, die zum Teil in der Gruppe existiert haben, auf einen Nenner zu bringen, etwa wenn im Rat, etwa wie es Medienberichte nahelegen, Schulungen haben stattfinden sollen in der Reichsideologie.
Lässt sich sagen, dass manche diesen Gewalt- und Umsturzfantasien näher waren als andere?
Ja, durchaus. Also es ist noch nicht ganz klar, ob jede einzelne angeklagte Person nun bis ins letzte Detail informiert gewesen ist. Das bleibt am Prozess, das herauszustellen und diese Informationen auch, die während der Ermittlungen dann festgestellt worden sind, zu präsentieren. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Informationen, die bisher öffentlich zugänglich geworden sind, über Gespräche und Sitzungen innerhalb des Rates stattgefunden haben, durchaus davon auszugehen ist, dass zumindest die Führungsgruppe in dieser Führungsinstanz Rat darüber informiert gewesen ist und auch durchaus wusste, dass es zu Toten kommen könnte, wenn man denn die eigenen Pläne eines Eindringens in den Bundestag umsetzen würde.
Immer wieder wird die Frage gestellt, wie gefährlich sie eigentlich sind bzw. waren. Wie nah waren denn die Angeklagten ihren Zielen? Waren sie eine Gefahr für das politische System?
Ich würde erst mal sagen, für das politische System der Bundesrepublik Deutschland, so wie man es sich da in der Gruppe mutmaßlich ausgemalt hat, waren sie nicht. Allerdings bedeutet das nicht, dass sie dann pauschal einfach nicht gefährlich gewesen seien. Denn wenn eine Gruppe auch in dieser Größenordnung sich zusammenschließt mit so einer Ressourcenfülle, also sei es einmal Geld und Material, also Satellitentelefone, aber auch Waffen, Munition und gleichzeitig auch Schießtrainings durchführt und auch den Zugang gehabt hat, zumindest in der Vergangenheit, zu dem Bundestagsgebäude, stellt doch eine gewisse Gefahr dar, nicht für die Ordnung selbst der Bundesrepublik Deutschland, die politische Ordnung, aber für Einzelpersonen, die sich diesen Menschen bei der Umsetzung ihres Planes in den Weg gestellt hätten.
Immer wieder kommen aber ja auch diese Feindeslisten hervor, wo Politiker und Prominente drauf geführt wurden. Wie gefährlich war es denn für Sie, auf so einer Liste zu stehen?
Ich denke, grundsätzlich sollte man nicht unterschätzen, dass in bestimmten Situationen Menschen zur Gewalt greifen können. Und da sind Feindeslisten dann immer eine Inspiration für diejenigen, die Gewalt ausüben wollen. Das sieht man beispielsweise an einer anderen Gruppe, wo die Prozesse gerade abgeschlossen sind, die auch aus dem gleichen Umfeld kommt, auch eine Reichsideologie vertreten hat und die beispielsweise den damaligen Gesundheitsminister Karl Lauterbach entführen wollte. Also auf einer Liste zu stehen, ist eine potenzielle Bedrohung für diese Personen, weil einfach innerhalb bestimmter extrem rechter Milieus immer wieder nach Personen gesucht wird, die vermeintlich für alles Übel in der Welt zur Verantwortung zu ziehen seien. Und da ist es natürlich sehr gefährlich, auf so einer Liste zu sein.
Sie sagen, nicht alle der sogenannten Reichsbürger haben ein komplett rechtes Weltbild. Welche Facetten gibt es?
Ich würde sagen, grundsätzlich ist diese Ideologie der extremen Rechten zuzuordnen, weil sie im Kern auf Ungleichheit der Individuen abzielt. Beispielsweise ist es so, dass Gruppierungen, die ein deutsches Reich in den Grenzen von 1871 und vor allen Dingen nach der Verfassung von 1871 wiederherstellen wollen, Frauen pauschal das Wahlrecht abspricht. Es gibt auch andere Gruppierungen innerhalb des Gesamtmilieus, also traditionell extrem rechts organisierte Reichsbürger, die eigentlich noch aus der Zeit des Nationalsozialismus stammen und die Bundesrepublik Deutschland einfach schon seit Beginn ihrer Existenz und noch davor ablehnen als ein Besatzungskonstrukt der Alliierten. Dann gibt es aber auch andere Gruppierungen, die eher glauben, dass man nicht ein deutsches Reich im Hier und Jetzt sofort wiederherstellen müsse, sondern dass man beispielsweise eine Sezession durchführt oder ein eigenes Territorium einfach für sich beansprucht und sich loslöst von der Bundesrepublik Deutschland. Und dann gibt es wiederum noch andere, die erstmal nur behaupten, die Bundesrepublik Deutschland sei kein souveräner Staat und man müsse diese Souveränität wieder herbeiführen. Das heißt, alle eint so ein bisschen die Vorstellung davon, dass man einem geheimen Souverän die Macht entreißt, über das deutsche Volk zu bestimmen und sich selbst damit befreit. Und welches Ziel man dann anstrebt, kann unterschiedliche Formen annehmen, sei es ein eigener Pseudostaat oder auch ein deutsches Reich wiederherstellen zu wollen.
Was glauben Sie denn, wie weit verbreitet in der Gesellschaft sind diese Verschwörungsideologien der Reichsbürger?
Also gesicherte Zahlen haben wir nicht. Es gibt zum einen die Zahlen, die das Bundesamt für Verfassungsschutz meist für Gesamtdeutschland veröffentlicht. Da standen die letzten Zahlen bei ca. 25.000, was schon im Vergleich zu anderen extremistischen Gruppierungen eine recht hohe Zahl ist. Wenn wir uns allerdings anschauen, beispielsweise gibt es eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, die vor ein paar Jahren herausgekommen ist, dass ca. 5% der deutschen Gesellschaft sich in etwa Reichsbürger-Thesen zugehörig fühlen, dass dieses Phänomen durchaus weitere Verbreitung in der Gesellschaft hat. Also das heißt, es gibt einen Kern von Menschen, die an Verschwörungsideologien glaubt, wovon eben auch die Reichsideologie eine ist, die die Menschen vor allen Dingen als bedrohte, betrogene, manipulierte Deutsche anspricht. Und das ist immer sehr attraktiv für diejenigen, die mit auch zum Teil der liberalen Demokratie in Deutschland ihre Probleme haben und auf der Suche sind nach eben autoritären Weltordnungsvorstellungen, wie sie dann beispielsweise das Reichsbürgermilieu dann zur Verfügung stellt.
Helfen die Prozesse, dass die Reichsbürger ernster genommen werden und auch die Forschung zu ihnen als wichtig angesehen wird?
Das wäre zumindest eine Hoffnung meinerseits. Also was es zeigt, ist, dass zumindest Ermittlungsbehörden und die Bundesrepublik dieses Phänomen durchaus ernster nehmen. Nicht umsonst hat man ja eben dann auch solch ein polizeiliches Aufgebot im Rahmen der Razzien gegen diese mutmaßliche Gruppe Reuß in Stellung gebracht. Gleichzeitig kämpft man aber auch immer noch mit einer leider immer noch verbreiteten Vorstellung, dass es sich bei Reichsbürgern um verirrte Spinner handeln würde, die eigentlich harmlos seien und nur ellenlange Zettel schreiben oder Briefe schreiben würden an Behörden. Aber das Problem ist, dass diese Ideologie eine ist, die von einem starken Freund-Feind-Denken und einer apokalyptischen Vorstellung geprägt sind, die darauf abzielt, dass man letztlich doch in einem letzten Gefecht den Feind besiegen müsste. Und das zeigt sich auch in den ideologischen Versatzstücken, beispielsweise der die mutmaßliche Gruppe Reuß angehangen ist, beziehungsweise wo führende Mitglieder solche entsprechenden Äußerungen auch öffentlich schon zur Schau gestellt haben.
Wie wichtig sind die Prozesse generell? Experten gehen ja davon aus, dass sie sich über Jahre hinziehen könnten. Ist es trotzdem wichtig zu zeigen, auch der Szene, dass die, die den Staat in Frage stellen, einen Prozess bekommen?
Auf jeden Fall. Allerdings denke ich, ist es auch ein wichtiges oder wäre es eine wichtige Errungenschaft, wenn diese Prozesse es auch schaffen würden, hinter das skurrile einen Blick werfen zu lassen. Also das heißt, dass man diese Menschen nicht immer nur als esoterische SpinnerInnen wahrnimmt, wie es zum Teil leider immer noch in der öffentlichen Berichterstattung der Fall ist, sondern die dahinterliegenden Ideologien auch deutlich benennt und herausstellt. Also beispielsweise antisemitische Weltverschwörungsvorstellungen, die innerhalb dieses Milieus existieren, aber auch die Vorstellung davon, dass das deutsche Volk sich zur Wehr setzen müsse und dass man selbst auserkoren worden sei. Und gleichzeitig aber auch zeigen, dass eben hier eine Gruppe sich zusammengefunden hat, mutmaßlich von Personen, die selbst in einem fortgeschrittenen Lebensalter den Entschluss für sich gefasst haben, dass sie nun auch mit Gewalt, auch wenn das sicherlich einige bestreiten wollen, aber das war ein wesentlicher Teil dieses Plans, die Gesellschaftsordnung verändern wollten.
Jan Rathier hat mit mir gesprochen, Politikwissenschaftler, der sich mit Antisemitismus und Rechtsextremismus am Center für Monitoring, Analyse und Strategie beschäftigt. Wir machen noch mal eine kleine Zeitreise in die Geschichte der Berichterstattung über die Reichsbürger. Es geht ins Jahr 2015. Damals hatten die Reichsbürger prominente Unterstützung.
Im März 2015 titelt der Tagesspiegel »Ein Reich für Rückwärtsgewandte«. Im Artikel wird festgehalten, dass der Popsänger Xavier Naidoo der prominenteste Fürsprecher der sogenannten Reichsbürger sei. Es handelte sich dabei um Menschen, die den deutschen Staat nicht anerkennen und davon ausgingen, das Deutsche Reich existiere noch in den Grenzen von 1937. Gruppen wie Freistaat Preußen fielen vor allem damit auf, dass sie sich eigene Reichsbürgerpässe ausstellten und Behörden mit sinnlosen kryptischen Briefen überhäuften, gerne auch in Frakturschrift. Den Behördenmitarbeitern werde empfohlen, sich nicht auf eine Diskussion mit Reichsbürgern darüber einzulassen, ob es die Bundesrepublik Deutschland gäbe oder nicht.
Der Tag ist hier. Ein Thema, viele Perspektiven. Wir beschäftigen uns in dieser Sendung mit den Reichsbürgerprozessen. Ausgang der Prozesse war die Razzia 2022. 300 Polizisten und Polizistinnen waren damals in Hessen im Einsatz. Bundesweit waren es über 3000. Unsere damalige Landtagskorrespondentin Ariane Focke berichtete darüber.
Ein Schlag gegen die Demokratiefeinde nennt Innenminister Peter Beuth, CDU, heute den bundesweiten Antiterroreinsatz. Ausgelöst wurde er durch die Ermittlungen der hessischen Sicherheitsbehörden.
Das Bundeskriminalamt führt im Moment zwar die Ermittlungen, aber im Vorfeld haben das Landesamt für Verfassungsschutz und das Landeskriminalamt wichtige Beiträge für dieses Verfahren geleistet. Sie hatten den richtigen Riecher, haben entsprechende Informationen zusammengeführt, auch mit anderen Bundesländern geteilt, sodass wir heute diesen wichtigen Schlag gegen Demokratiefeinde in unserem Land durchführen konnten.
Verfassungsschutz und LKA hätten nämlich herausgefunden, dass da ein komplettes Netzwerk dahinter steckt, das mutmaßlich einen bewaffneten Anschlag auf den Bundestag geplant habe. Und hier in Hessen liefen die Fäden zusammen. Mutmaßlicher Kopf des Ganzen soll der 71-jährige Heinrich der 13., Prinz Reuß aus Frankfurt sein. Er war den hessischen Sicherheitsbehörden schon länger bekannt.
Er steht im Verdacht, sozusagen diese Strukturen entsprechend gesteuert zu haben. Und alles Weitere wird sich jetzt in den Ermittlungen ergeben.
Der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Hessischen Landtag, Thorsten Felstehausen, wirft dem Innenminister mit seinen Sicherheitsorganen hingegen vor, blind in Sachen Rechtsextremismus zu sein. Vor allem mit Blick auf die Verdächtigen.
Soldaten, Kommandeure, Richterinnen und Richter, es sind aber auch Ärzte, es sind Polizistinnen, es sind Rechtsanwälte, es sind Piloten. Das Problem, was wir haben, scheint doch in der Mitte dieser Gesellschaft zu sitzen. Und genau dort, Herr Innenminister, sind Sie mit Ihren Sicherheitsorganen blind.
Oliver Gottwald aus Offenbach beobachtet die Szene der Verschwörungsmythiker schon seit vielen Jahren. Er sagt, die Gruppe sei sehr heterogen, es gebe nicht den klassischen Reichsbürger.
Es sind überwiegend Leute aus dem eher rechten konservativen Spektrum. Es gibt allerdings auch Reichsbürgergruppierungen, die eher, ich sag mal, linke Hippies und Aussteiger ansprechen. Es geht durch die ganze Breite der Gesellschaft. Es gibt junge Leute, alte, die alle eins gemeinsam haben, dass sie irgendwie in dieses verschwörungsideologische Milieu abgerutscht sind und jetzt glauben, die Bundesrepublik Deutschland sei kein legitimer Staat mehr.
Zum Kreis der Beschuldigten gehört sogar eine ehemalige Bundestagsabgeordnete, die AfD-Politikerin Birgit Malsack-Winkemann. Sie arbeitet seit ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag im vergangenen Jahr wieder als Richterin in Berlin. Die hessische AfD sagt dazu, dass die Vorwürfe gegen die 25 Verdächtigen schwerwiegen und sie das mutmaßliche Vorhaben verurteilt. Jedoch müssten nun die Ermittlungsergebnisse abgewartet werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD sagte, man müsse nun genau hinschauen.
Natürlich ist das bitter, wenn jemand betroffen ist, der noch Zugang zum Deutschen Bundestag hat, als ehemalige Abgeordnete. Ich gehe davon aus, dass die Bundestagsverwaltung da heute auch schnell reagiert hat. Und insofern, na klar, gucken wir jetzt, welche Verbindung gibt es dort möglicherweise.
Außerdem sagte sie, die Ermittlungen ließen in den Abgrund einer terroristischen Bedrohung aus dem Reichsbürgermilieu blicken.
Ein Bericht von Ariane Focke aus dem Jahr 2022 war das, nach den deutschlandweiten Razzien in der Reichsbürgerszene. An drei Gerichten laufen die Prozesse jetzt seit einem Jahr gleichzeitig. Über Frankfurt haben wir bereits gesprochen. Jetzt gucken wir nach Stuttgart. Hier sind 9 Personen angeklagt. Sie sollen der militärische Arm der Reuß-Gruppe gewesen sein. Offenbar sollten sie die Machtübernahme mit Waffen planen und durchsetzen. Beim SWR begleitet Lisa Marie Haas den Prozess. Frau Haas, wir haben vorhin schon gehört, in Frankfurt verläuft der Prozess RC. Wie ist das in Stuttgart?
Ja, also in Stuttgart ist es so, es ist nicht jeder Tag gleich spannend wie der andere. Natürlich gibt es manchmal Tage, da werden einfach nur Dokumente vorgelesen und so weiter. Oder es gibt Anträge von den Rechtsanwälten. Und natürlich ist es auch einfach diese schiere Menge an Beweismitteln, an Zeugen und an Gesprächen, die man führen muss. Das macht einen Prozess natürlich auch lang und zäh.
Im Stuttgarter Prozess gibt es den Angeklagten Wolfram S. In der Corona-Pandemie hat er offenbar den Kontakt zu den Mitangeklagten gefunden. Er hat ausgesagt, dass er sich nie mit Reichsbürgerthemen befasst habe. Es sei ihm nur um den Schutz der Bevölkerung gegangen. Ist sowas glaubhaft?
Also man muss sagen, er hat schon geschildert, dass er sich einfach für soziale Netzwerke interessiert hat, für Computer, für so eine Struktur. Und er hat halt auch gesagt, ja, soziale Netzwerke, die es gibt, die sind ja eigentlich oft eher so, dass sie einen voneinander trennen. Und er hätte irgendwie gerne was entworfen, was die Menschen verbindet. Und deswegen hat er sich dann so damit beschäftigt und hat dann eben Menschen kennengelernt, die sich auf so eine Katastrophe, auf einen Tag X vorbereiten. Und es hat ihn auch schon immer interessiert, Katastrophenschutz, Krisenbewältigung. Und so hat er dann an Treffen teilgenommen, hat dann Kontakte zur Gruppe Reuss geknüpft. Und er sagt immer, ja, mit Reichsbürgern hat er nichts zu tun gehabt. Er wollte keinen gewaltsamen Umsturz. Aber naja, das Gericht hat ihm ja auch immer wieder vorgehalten, bei den Treffen der Gruppe gab es ja auch öfter Gespräche über Waffen, über Panzer, über schwere Waffen. Und er sagt immer, ja, das hatte ihn nicht wirklich misstrauisch gemacht.
Mich würde interessieren, wie stark bewaffnet war denn der militärische Arm der Reuss-Gruppe wirklich? Können Sie nochmal sagen, welche Waffen bei den Razzien gefunden wurden und ob sich auch durch den Prozess da nochmal neue Erkenntnisse ergeben haben?
Also sehr eindrücklich ist für mich immer wieder die Funde bei dem Angeklagten Markus L. Das ist ein Sportschütze aus Reutlingen. Der hatte 22 legale Waffen, aber auch einige nicht zugelassene Waffen und Waffenteile, Munition. Er soll bei einer Durchsuchung in seiner Wohnung auf SEK-Beamte geschossen haben und einer von den Beamten wurde so schwer am Arm verletzt, dass er jetzt nicht mehr in seinem Beruf arbeiten kann. Und bei der Wohnungsdurchsuchung wurden eben auch Fotos gemacht, die wurden im Prozess gezeigt. Da hat man in jedem Raum im Haus Waffen gesehen. Manchmal auch eben im Schlafzimmer lehnte ein Gewehr neben der Tür oder auch im Wohnzimmer gab es eine halbautomatische Waffe. Im Keller weitere Waffenschränke, Munition. Ja, und also, ja, wir haben schon gehört, er war ja auch bereit, die Waffen zu benutzen.
Aber trotzdem, diese Waffen, hätten die gereicht für den Umsturz Deutschlands?
Also insgesamt sind bei der Gruppe ja ungefähr 300 Waffen gefunden worden. Ich würde mal sagen, einen Umsturz zu schaffen, ist immer noch mal was Größeres, was anderes. Aber irgendwie geht's für mich auch noch nicht mal so sehr drum, ob man den Umsturz geschafft hätte, aber allein, was man damit für Schaden anrichten hätte können, das finde ich schon ja bedrohlich.
40 Zeugenaussagen hat es in Stuttgart bisher gegeben. Wie belastbar sind deren Aussagen?
Also es gab vor allem Zeugen, die zum Beispiel aus diesem Umfeld von Markus L. aus Reutlingen kommen. Und er sagt nicht aus, also er erklärt sich nicht, warum ist das so passiert. Deswegen gibt es natürlich schon einige Zeugen, die aus seinem Umfeld stammen und über ihn erzählen. Die sagen eigentlich oft, er war ganz normal, nicht besonders auffällig, war zwar gegen Corona-Maßnahmen und Waffenliebhaber, aber das war's auch. Und naja, ich kann mir schon vorstellen, dass es wirklich so war, aber deswegen bleibt es natürlich immer noch ein Rätsel, warum hat er geschossen? Andere Zeugen, wie beispielsweise Mitarbeiter vom Bundeskriminalamt oder Polizisten, die sind natürlich sehr belastbar, würde ich sagen. Die erklären einfach ihre Ermittlungen und versuchen so, dem Prozess weiterzuhelfen.
Können denn Beweise und Aussagen aus dem Stuttgarter Prozess auch in den anderen Prozessen in München und Frankfurt verwendet werden?
Also ich selber war noch nie im Frankfurter Prozess, deshalb weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie das ablaufen würde. Aber es ist natürlich schon so, dadurch, dass es drei verschiedene Prozesse sind, kann das noch passieren, dass eben einzelne Beweise oder Zeugen auch nochmal in anderen Prozessen aussagen oder dass zum Beispiel Angeklagte aus Stuttgart noch als Zeugen in anderen Prozessen gehört werden könnten. Und in Stuttgart habe ich schon miterlebt, dass auch beispielsweise ein Mitarbeiter des Landeskriminalamts Hessen ausgesagt hat, der um Funde beim Heinrich dem 13. Prinz Reuß ausgewertet hat. Und das ist natürlich auch für mich dann spannend zu sehen, was in den anderen Prozessen so passiert.
Jetzt gibt es jede Woche zwei Verhandlungstage. Wie ist das denn für Sie, immer dort zu sein?
Also anfangs habe ich mal so grob mein Interesse geäußert in der Redaktion, dass es mich interessiert, weil ja auch 5 der 9 Angeklagten in Stuttgart aus meinem Sendegebiet kommen. Und die Tage sind manchmal schon ziemlich lang. Das war mir vorher vielleicht nicht ganz so bewusst, aber ich will jetzt natürlich wissen, wie geht's weiter, was passiert noch und am Ende dann auch vielleicht, was für Urteile kommen dabei raus. Deswegen werde ich natürlich weiterhin auch hingehen.
Jetzt gehen die Experten davon aus, dass der Prozess noch Jahre dauern könnte. Sie bleiben aber dabei.
Auf jeden Fall. Also es ist für mich jetzt durch das, dass ich jetzt schon verfolgt habe, welche Gedankengänge bei dieser Gruppe scheinbar da waren und auch mitbekommen will, wer waren die Menschen oder wer sind diese Menschen, die da auf der Anklagebank sitzen und welches Schicksal haben die jetzt auch am Ende? Also klar, die sind da jetzt irgendwie Angeklagte in einem Terrorprozess und wir wollen auch wissen, wie gefährlich war diese Gruppe? Haben die am Ende tatsächlich einen politischen Umsturz in Deutschland geplant und waren sie eine Bedrohung für uns alle? Da will ich jetzt natürlich dranbleiben.
Lisa Marie Haas aus dem Studio Tübingen vom SWR hat mit mir gesprochen. Wie haben die Medien in der Vergangenheit über die Reichsbürger berichtet? Haben die Journalisten und Journalistinnen sie nicht ernst genug genommen? Thorsten Schweinert hat für uns nochmal in eine Zeitung geschaut von 2016.
Über Querulanten und Trickser berichtet die FAZ im August 2016 und fragt im Untertitel: Sind die Reichsbürger eine Gefahr? Die Reichsbürgerszene wird als ein loser Verbund von oft konkurrierenden Einzelpersonen und Gruppen beschrieben. Nach Erkenntnissen des Brandenburger Verfassungsschutzes bestehe sie vorwiegend aus Bedeutungssüchtigen und Geschäftemachern, aber auch aus ernsthaft Überzeugten, psychisch Kranken, Betrogenen, Verzweifelten und Träumern. Ein Teil der Reichsbürger sei eher tragisch als gefährlich. Gleichzeitig schildert der Artikel mehrere Fälle, bei denen Reichsbürger gewalttätig wurden. So sei es bei der Zwangsräumung eines Reichsbürgers in Sachsen-Anhalt zu einer Schießerei gekommen.
Der Tag ist hier. Ein Jahr Reichsbürgerprozess. Verschwörung gegen den Staat heißt diese Sendung. Dass die Reichsbürgerszene vielfältiger und gefährlicher ist, als man am Anfang dachte, zeigt sich jetzt auch am Verbot von Königreich Deutschland. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat den Verein verboten. Vereinsgründer Peter Fitzek und drei weitere Mitglieder wurden festgenommen und sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Aus Berlin berichtet unsere Korrespondentin Bianca Schwarz.
Zeitsprung zurück in das Jahr 2012 zur Krönungszeremonie von König Peter. Ein Mann mit einem langen, dünnen Pferdeschwanz steht vor einem Flügel mit einem schweren Kerzenleuchter. Er bekommt einen Hermelinmantel umgelegt, so wie man das aus Märchenfilmen kennt. Menschen mit festlichen Mienen überreichen ihm so etwas wie Reichsinsignien, ein goldenes Zepter zum Beispiel. Danach ruft er das Königreich Deutschland aus. So entsteht eine der bekanntesten Reichsbürgergruppierungen der Bundesrepublik. Der bürgerliche Name des selbsternannten Königs lautet Peter Fitzek. Er ist heute 59 Jahre alt, gelernter Koch, hat als Küchenleiter, Karatelehrer und in einem Esoterikladen gearbeitet. Gegründet wurde das Königreich auf einem verlassenen Krankenhausgelände in Lutherstadt-Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Aber im Laufe der Jahre kamen weitere Immobilien in anderen Bundesländern dazu. Das selbsternannte Königreich ist eine eher sektenartige Gruppierung. Nach eigenen Angaben hat es 6.000 Mitglieder. Das Bundesinnenministerium geht von eher 1.000 Mitgliedern aus. Im sogenannten Königreich gibt es eine Reichsbank, eine eigene Garde, also Polizeigewalt, und sogar eine eigene Gerichtsbarkeit sowie eine eigene Währung, das Engelgeld, und eigene Renten- und Krankenversicherungen. All das ist in der Bundesrepublik Deutschland verboten. Peter Fitzek hatte schon zig Verfahren, unter anderem wegen Untreue, illegaler Bankgeschäfte, Verstoßes gegen das Versicherungsaufsichtsgesetz. Die Begründung für das Verbot: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU hat gesagt, auch wenn man da keine Waffen gefunden hat und das auch nicht zu erwarten war bei dieser Gruppe, das seien keine Nostalgiker, sondern es gehe um kriminelle Strukturen. Das Königreich Deutschland richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und will sich als Gegenstaat von der Bundesrepublik Deutschland abspalten. Außerdem verbreite es antisemitische Verschwörungstheorien. Peter Fitzek und das sogenannte Königreich waren schon seit einigen Jahren im Fokus der Finanzbehörden. Vom Nachrichtendienst wurde es nach Aussagen Dobrindts aber nicht beobachtet. Inwiefern die Gruppe vernetzt ist zu rechtsextremen oder militanten Reichsbürgerbewegungen, wird nun untersucht. Die Reichsbürgerszene besteht aus diversen Gruppen und unorganisierten Einzelpersonen. Es gibt Überschneidungen mit Rechtsextremisten. Teile der Reichsbürgerszene gelten als gewaltbereit. Die Innenministerien von Bund und Ländern können Vereine verbieten, wenn diese kriminellen Zwecken dienen oder gegen die Verfassung oder den Gedanken der Völkerverständigung verstoßen. Jede weitere Betätigung ist dann verboten. Auch die Gründung von Ersatzvereinigungen ist untersagt.
Der Tag ist hier. Wir sprechen über ein Jahr Reichsbürgerprozess, Verschwörung gegen den Staat. 8 Monate lang ist der Journalist, Theaterregisseur und Autor Tobias Ginsburg inkognito in die Szene der Reichsbürger eingetaucht. Er hat sich im Netz eine Scheinidentität geschaffen und dann mit AfD-Politikern, gewaltbereiten Neonazis und Esoterikern gesprochen. In seinem Buch verarbeitete er seine Beobachtungen mit einem, wie die Kritiker sagen, neuen literarischen Ton. Ich spreche jetzt mit ihm, Herr Ginsburg. Ihr Buch ist von 2021. Die Reichsbürgerszene wird seit 2017 beobachtet. In der Corona-Pandemie hatte sie womöglich einen Höhepunkt an neuen Mitgliedern. Jetzt ist der Prozess ein Jahr im Gange. Die Angeklagten erzählen auch hier ihre Verschwörungstheorien. Glauben Sie, das findet dann auch noch mal mehr Anklang in der Szene?
Ach, minimal oder auch vielleicht nicht. Ich weiß, dass innerhalb der
der sehr regionalen Gruppen ist sowas spannend. Die versuchen dann halt auch da irgendwie so die Veranstaltung zu machen oder reinzugehen, vielleicht mal so ein bisschen stören oder so. Aber damit hat es sich auch. Im Großen sind diese Prozesse eigentlich nur eine weitere Möglichkeit, sich als Opfer zu stilisieren. Man nimmt ja den Staat als Feind wahr, entsprechend auch die Polizei, den Staatsschutz. Da sieht man es mal wieder gegen uns, die querdenkenden Widerstandskämpfer für das Gute und für das wahre Deutschland. Gegen uns wird vorgegangen. Das ist das, was die Leute da rausziehen und ziehen können und immer ziehen werden. Das ist jetzt aber, glaube ich, nicht so besorgniserregend. Ich glaube, es ist ganz anders so, dass die Art und Weise, wie man halt gegen diese Ideen, diese zentrale Verschwörungstheorie vorgeht, das ist handzahm, das ist zu wenig. Und vor allem sind halt auch so jetzt das, was im Königreich Deutschland passiert ist, das, was jetzt mit den beiden Gruppen, die davor hops genommen wurde, passiert ist, das ist halt auch zu wenig. Das sind halt die Gruppen, die sehr, sehr, sehr präsent sind, die entweder mit ihren Plänen ins Visier des Staatsschutzes kommen oder einfach in der Presse da sind. Aber ein Vorgehen gegen die Ideen und diese rasante Verbreitung, und ja, das ist nicht erst seit Corona, wie ein Flächenbrand, wie sich das verbreitet, da passiert viel zu wenig.
Aber der Verfassungsschutz, der sagt ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren, dass die Szene immer stärker in den Blick genommen wird. Zeigen die Prozesse auch, dass man viel früher damit hätte anfangen müssen?
Also man kann vom Verfassungsschutz relativ viel halten. Das tue ich auch. Ich verstehe zum Beispiel überhaupt nicht, wie sie mit diesem Phänomen umgehen. Also nochmal, vielleicht finde ich das, wenn ich da mal das mal ein bisschen angehen kann, so bei der Grundfrage, was sind Reichsbürger? Oder was ist deren Verschwörungstheorie? Das ist ja die Idee, dass Deutschland kein echtes, kein legales, kein richtiges Land ist, weil das ist das illegitime Nachfolgekonstrukt nach dem Dritten Reich und wurde uns irgendwie oktroyiert von, wem auch immer, den da oben, den bösen Alliierten, den rachsüchtigen Juden. Und das ist eine Basis von Neonazis. Und wenn sie sich durch diese sogenannte Szene bewegen, also durch diese verschiedenen Sphären und Gruppen, sie können bald nicht mehr unterscheiden zwischen diesen verschiedenen Leuten. Das blutet auch ineinander. Da können sie bei einer Veranstaltung sein und da sitzt jemand, der dann später für die AfD in den Bundestag zieht und ein harter Neonazi und eine Gruppe von einem Motorradclub aus Thüringen und eine ESO-Sekte aus dem hohen Norden und gemeinsam sprechen sie über einen Putsch. Ja, sowas kommt dann halt vor.
Aber Moment,
Der Verfassungsschutz versucht zu unterscheiden. Der versucht halt eben zu sagen, ja, die Reichsbürger, das ist irgendwie so ein Problem und das gehen wir jetzt auch verstärkt an. Das andere sind die Neonazis. Aber es gibt dort halt auch kein Verständnis dafür, dass diese Szenen unauflösbar miteinander verknüpft sind. Dass es die Ideologie ist der extremen Rechten, die einfach immer weiter in die Mitte der Gesellschaft dringt, in Milieus, die gar nicht so wirken, als wären sie rechts. Und ich glaube, die Idee dafür ist dann halt zu sagen, ja, wir haben doch gar nicht so ein großes Problem mit Rechtsradikalismus. Das sind ja nur Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker und alberne Knalltüten.
Das sagt ja auch Ihr Kollege, der Politikwissenschaftler Rathje, dass nicht alle Reichsbürger extrem rechts sind. Neonazis würde ich das schon zusprechen, aber nicht allen Esoterikern. Ist er da falsch?
Also erstmal, Sie hören es heute im Hessischen Rundfunk exklusiv, Neonazis sind durchaus rechts. Okay, aber nein, nein, um Gottes Willen, es geht doch nicht darum, wie sich die Leute wahrnehmen oder wo sie sich verorten. Es geht darum, woran sie glauben. Und die Theorie, dass uns mit dem Ende des Dritten Reiches, mit Ende der Nazi-Diktatur, das wahre Deutschland genommen wurde, das können wir zurückverfolgen. Diese Verschwörungstheorie und die Verschwörungstheorien, die dann um diese These herum gebastelt wurden, die stammt von 45, von alten Nazis. Und natürlich glaubt das jeder Oldschool-Neonazi, den auch der Verfassungsschutz erkennt. Jeder Typ in Brandenburg, der jetzt wieder, weil es wieder cool ist, seine Springerstiefel und eine Harrington-Jacke trägt und eine Glatze, der wird sagen, natürlich ist die BRD nicht das wahre Deutschland. Per Definition ein Reichsbürger. Sagt der Verfassungsschutz, nö, ist doch ein Nazi. Und jetzt ist es halt passiert, dass deren Ideen immer weiter ausgebreitet werden. Sie gehen auf eine ESO-Messe und dann ist da eine nette Omi und die glaubt an, die hat ihre Klangschalen und glaubt an außerirdische und interdimensionale Wesen und redet abends mit dem Erzengel Uriel und sagt auch, ja, das ist schon ganz schlimm, dass uns das wahre Deutschland 1945 geklaut wurde. Fuck, das ist das Problem. Und plötzlich hatten wir das Phänomen, dass es Leute gab, die halt sagten, ja, die BRD existiert nicht und ich bin jetzt der Reichskanzler oder die BRD existiert nicht und ich melde mich ab. Und diese Ideen kamen halt in aller Regel auch ganz direkt von irgendeinem rechtsextremen Guru, der das diesen Leuten eingepflanzt hat. Das waren so Querfrontbestrebungen. Deswegen haben wir das, was wir eine Reichsbürgerszene haben. Das bedeutet, ist die alte Omi eine Neonazi-Dame? Nein, 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 nein. Die würde sich auch nicht als rechts wahrnehmen. Aber wenn wir jetzt mit ihr darüber sprechen, was das internationale Judentum so treibt und wer die BRD eigentlich steuert, dann sind das alles Sätze, die uns allzu bekannt vorkommen müssen. Mhm,
die gleiche Ideologie. Ist es ein Problem, dass, ich will mich da gar nicht ausnehmen, aber dass wir so ein bestimmtes Bild von einem Reichsbürger im Kopf haben, wovon wir uns lösen müssen?
Ja, ich glaube schon, der Begriff ist ja idiotisch. Der kommt ja von einem Neonazi. Das ist ja ein Begriff, den hat Horst Mahler. Das war früher so in den 80er, 90ern der berühmte Neonazi, den wir hatten. So ein bekennender Vordenker der so harten Dudes. Der hat das geprägt in den 80er Jahren. Und dann in den 90ern gab es dann halt eben so die ersten Gruppierungen, die diesen Begriff auch positiv für sich benutzten. Als ich das erste Mal unterwegs war, das ist ja auch schon lange her, das war 2017, 2018, da hatte ich ja auch so das Bild vom klassischen Reichsbürger im Kopf. Da dachte ich, ich treffe ein paar traurige ostdeutsche Männer über 50, die in ihrer Verzweiflung jetzt irgendeinen Quatsch glauben. Und stattdessen traf ich halt auf eine Szene, die so unüberblickbar war, so mosaikartig. Und die sich halt immer wieder drehte um die gleichen rassistischen, antisemitischen, völkischen Verschwörungstheorien.
Mhm. Nochmal zurück zu den Prozessen. Was für mich schon fast nicht begreifbar ist, dass die Leute auch in der Verteidigung ihre Verschwörungstheorien wiederholen. So sehr glauben die daran. Sind sie da überhaupt irgendwie wieder rauszuholen?
Also die Leute, die da vor Gericht sind, nee, natürlich nicht. Man steigert sich ja auch wahnsinnig rein. Und wenn es einen Zweifel gibt, und das ist ja auch ein Problem, wenn man dann versucht zu debattieren. Ja, jemanden im Freundeskreis, Bekanntenkreis, das haben wir ja alle auf die eine oder andere Art und Weise mal erlebt, im Zweifelsfall während der Pandemie. Im Zweifelsfall klammern sich die Leute ja dran, wenn man sie auch bedrängt. Bedrängen bringt oft nichts. Das heißt, natürlich sitzen die jetzt nicht im Gerichtshaus, im Gerichtssaal und sagen, oh ja, jetzt habt ihr mich überzeugt, ich habe Quatsch geglaubt. Nee, um Gottes Willen, man versteift sich drauf. Man muss unterscheiden, es gibt sehr, sehr viele Leute, die luzide wissen, wann sie Quatsch erzählen.
Aber was müssen wir denn als Gesellschaft dem dann entgegenstellen?
Ja, es klingt so albern, aber Aufklärung gegen Rechtsextremismus. Es ist so absurd, aber dieses Land, das sich so sehr abfeiert dafür, wie stark es irgendwie eine Brandmauer hätte oder sich gegen Rechts stellen würde, wenn es um Inhalte geht, wird es wahnsinnig dünn. Gegen Recht sein ist einfach. Und zu sagen, ich mag keine Nazis oder als engagierter Linksliberaler, ich mag die AfD nicht. Ja, cool. Aber wo sind die Narrative? Wo sind die Ideen? Was daran magst du nicht? Zu verstehen, wie argumentierten die Gegenseite? Also dass bis heute, bis 2025, ein Großteil der Menschen glaubt, Verschwörungstheorien wären irgendwie funny und krude und lustig und dann lacht man drüber, das ist so skurril, so eine Katastrophe, wenn man bedenkt, dass dieses Land, in dem wir leben, basierend auf Verschwörungstheorien einmal 6 Millionen Menschen industriell ermordete. Also ja, es ist Aufklärung und natürlich muss es bei der Schule beginnen, aber ich würde uns als erwachsene Menschen, ich würde uns als Medienschaffende da nicht ausnehmen. Wir haben einfach in den letzten Jahren, Jahrzehnten immense Fehler gemacht.
Also glauben Sie, es braucht mehr Medienberichterstattung über die Prozesse und dann qualitativ wahrscheinlich auch genau diese ernste Herangehensweise?
Ja, ein Verständnis dafür, wer die Leute sind. Es ist so unglaublich Wohlfall, über einen Reichsbürger zu berichten und zu sagen, im Reichsbürgerprozess wurde klar, dass die Angeklagten an krude Verschwörungstheorien glaubten. Das Wort krude bedeutet nur, ich bin klüger als die Idioten. Ich habe damit mich moralisch irgendwie erhöht und gesagt, die seien doof. Die sind nicht doof. Die glauben an eine in sich kohärente Idee. Und die ist nicht seltsam, sondern das ist halt Neonazi-Quatsch. Und der macht gerade Karriere. Wir müssen verstehen, was glauben diese Leute. Wir müssen uns ehrlich dafür interessieren. Die Philosophin Hannah Arendt hat das mal so schön gesagt. Wenn wir das Böse bekämpfen wollen, müssen wir es erst begreifen. Und ich sehe viele gute Absichten und sehr wenig Menschen, die wirklich was begreifen.
Der Autor und Theaterregisseur Tobias Ginsburg hat mit mir gesprochen. Er hat ein Buch über die Reichsbürgerszene geschrieben. Die Reise ins Reich heißt es. Das war schon der Tag. Der Mammutprozess um die Reichsbürger läuft nun seit einem Jahr. Alles wissen wir immer noch nicht über die Szene. Wir können nur erahnen, wie viele Menschen in Deutschland an die Verschwörungstheorien der Gruppe glauben. Aber fest steht, die Reichsbürger sind Feinde unseres Staates, unserer Demokratie und nicht ungefährlich. Wichtig, dass wir mehr über sie hören. In der ARD-Audiothek gibt es schon das Radio-Feature Nachwuchs für Reichsbürger, Kinder in einer Parallelwelt. Da geht es um die Kinder der Reichsbürger, die manchmal nicht mal gemeldet sind, sind, also in einer kompletten Parallelwelt aufwachsen und eben dieses neue Reich der Reichsbürger fördern sollen. Diese Sendung auch gerne weiterempfehlen. Alle Tagsendungen finden Sie in der ARD-Audiothek. Ich bin Isabel Reifenrath. Danke fürs Zuhören.
Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.